In meiner letzten Predigt habe ich über das Thema Wahrheit gesprochen. Und wenn ich das hier kurz zusammenfassen möchte, dann ist die Wahrheit kein Gebilde, kein Konstrukt, nicht etwas, was wir in unseren Händen tragen können. Die Wahrheit, zumindest wenn wir einige Aspekte aus der Bibel dazu befragen, ist das, was uns trägt, das Fundament. Unser Leben ist auf Wahrheit gegründet. Und diese Wahrheit, die sich in der Person wiederfindet, die sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die in Jesus Christus personifiziert ist, auf dieser Wahrheit und auf diesem Fundament stehen wir. Die Predigt lässt sich mit dem folgenden Bibelvers zusammenfassen, 1. Korinther 3, Vers 11, wo wir lesen, denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt nur dieses eine wirklich tragfähige Fundament für unser Leben. Und damit meine ich nicht die wenigen Jahre, die wir vielleicht meinen, auch ohne Gott auskommen zu können. Ich meine nicht diesen Zustand, in dem viele Menschen leben, die eigentlich schon tot sind, geistig gesprochen. Das Fundament, auf dem unser ewiges Leben gebaut ist, das ewige Leben, das heute und hier schon beginnt, ist Jesus Christus. Und in meiner Predigt heute in Vorbereitung auf das Abendmahl möchte ich noch einen Aspekt zu diesem Bild und zu dieser Grundlage ergänzen. Das ist die Tatsache, dass dieses Fundament nicht etwas ist, das starr ist. Es ist nicht an einen permanenten Ort gebunden. Es ist nicht an einem bestimmten Platz verankert, sondern wir stehen und leben, wir bauen unseren Glauben auf einem Fundament, das beweglich und lebendig ist. Es erinnert mich fast ein wenig an einen Wohnwagen. Meine Familie und ich haben immer wieder schon ein wenig davon geträumt, einmal einen Wohnwagen zu besitzen. Wahrscheinlich liegt das nicht drin, aber das, was uns daran reizt, ist diese Idee davon, das Zuhause überall hin mitnehmen zu können. Egal, wo du mit deinem Wohnwagen bist, du bist immer ein bisschen auch zu Hause. Und es ist nicht nur dieser Wohnraum, es ist vor allem auch, es sind die Menschen, die mit dir gehen, die mit dir unterwegs sind, die dieses Zuhause ausmachen. Wir sehen die Tatsache von diesem beweglichen Fundament sehr deutlich in der Geschichte des Volkes Israel. Da ist Abraham, an den das Versprechen Gottes gekommen ist, dass er ihn zu einem großen Volk machen will. Das Versprechen erfüllt sich in seinem Enkelsohn Jakob, der der Vater des Volkes Israel wird. Das Volk oder die Familie flüchtet nach Ägypten, wird dort zum Volk, verbringt einige hundert Jahre, wird schließlich verfolgt und unterdrückt dort und befreit. Und nun, während sie sich durch die Wüste bewegen, während ihrer Wanderschaft, auf dem Weg zu ihrem Ziel, ist Gott bei ihnen. Gott ging mit seinem Volk mit in der Wolken- und Feuersäule. Und er hatte eine Wohnung in ihrer Mitte, die sogenannte Stiftshütte, ein Zelt, etwas, das man auf- und abbauen kann, einen Wohnort, der genauso beweglich war wie das Volk, das Gott geführt hat. Das Volk lebte damals stets in dieser Bereitschaft, wenn sich die Feuer- und Wolkensäule vom Zelt erhebt, ihr nachzufolgen an einen neuen Ort, in eine neue Situation hinein, ihrem Gott zu folgen. Und diese Beweglichkeit von Israel hat sie während vieler Jahre ausgezeichnet. Sie waren im buchstäblichen Sinn ein Volk, das sich von seinem Gott bewegen ließ. Doch irgendwann änderte sich das. Irgendwann war es vorbei mit der Beweglichkeit. Sie eroberten das Land Kanaan, sie kamen zur Ruhe, aber doch fanden sie diese nie wirklich, wie wir später im Hebräerbrief lesen. Sie besiedelten feste Städte und ihr Glaube veränderte sich von einer Nachfolge mehr und mehr hin zu einer Gewohnheit. Und in dieser Situation, wo der Glaube zu einer Gewohnheit geworden ist, ein Stück weit, befinden wir uns gegen Ende des Lebens von König David. Als er den Beschluss fasst, ich möchte Gott ein festes Haus bauen. Einen Tempel in Jerusalem. Das kann doch nicht sein, dass Gott in diesem Zelt wohnen muss. Er fasst diesen Plan und der Prophet Nathan ist im ersten Moment ganz begeistert und sagt, ja, das tu doch grad, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan. Die Reaktion von Gott ist überraschend. Überraschend für David. Und das möchte ich euch einladen, dass ihr mit mir aufschlagt und lest einige Verse im zweiten Buch Samuel Kapitel 7. 2. Samuel Kapitel 7. Wir lesen dort die Verse 5 bis 13, wo die Reaktion Gottes auf diesen doch eigentlich so tollen Plan von David beschrieben wird. 2. Samuel 7, ich lese die Verse 5 bis 13. Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst, und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und jetzt wird es spannend, besonders spannend. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Behaltet euch diese Worte im Ohr, vor allem diese letzten Verse, diese Beschreibung von diesem Nachkommen Davids, den Gott verheißt. Mir scheint, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das hier zu interpretieren hat. Entweder ist es bewusst doppeldeutig von Gott und bezieht sich auf Salomo, den Sohn Davids, ein Stück weit, aber noch viel mehr auf den Sohn Gottes. Entweder es ist bewusst doppeldeutig oder es ist eines der größten Missverständnisse in der Bibel, dem David hier erliegt. Gott spricht ja zu ihm, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken. Dem will ich sein Königtum bestätigen, ewiglich. David interpretiert, das muss mein Sohn Salomo sein. Ganz klar. Und er bereitet alles vor, damit Salomo einen prächtigen Tempel für Gott bauen kann. Größer und schöner als alles, was es in der damaligen Zeit gab. Und dieser Tempel ist nicht nur Ausdruck der Größe Gottes, sondern auch Ausdruck der Größe von Salomo. Aber war das wirklich das, was Gott im Sinn gehabt hat? War das der Nachkomme, von dem er spricht? Und war der Tempel das Haus, das er David bauen wollte? Zum Gedenken? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir finden hier die Erfüllung von all dem, was Gott verspricht, erst in Jesus Christus. Jesus Christus, der uns die wahre Ruhe schenkt. Nur er. Jesus Christus, der alleine uns den Sieg über die Kinder der Bosheit, über den Tod, über die Angst schenkt. Jesus Christus, auf den alleine es zutrifft, dass sein Königsthron in Ewigkeit besteht. Ich glaube, hier spricht Gott von seinem Sohn und nicht so sehr vom Sohn David, dem Salomo. Wir wissen ja auch, dass die Geschichte des Königs Salomo nicht gut ausgegangen ist. Als er stirbt, teilt sich das Reich und wird nie wieder vereint. Das Nordreich Israel fällt in die Hand gottloser Könige. Götzendienst breitet sich aus. Eine Warnung nach der anderen wird von dem Volk ignoriert. Und auch Juda ist nicht viel besser dran. Wenigstens einige gute Könige helfen, die Erinnerung an den wahren Gott aufrechtzuerhalten. Und schließlich kommt es dazu, dass Gott die letzte Konsequenz zieht. Er sieht nur noch einen einzigen Ausweg, um ihnen vor Augen zu führen, dass sie in das Verderben rennen. Er sieht nur noch diesen einen Weg, damit sie sich von ihrer Gottlosigkeit bekehren können. Und der besteht darin, dass er sie ins Exil verschleppen lässt. Nach Assyrien und Babylon. Sie werden nach Babylon verschleppt und bei dieser Eroberung Israels und vor allem auch Jerusalems durch die Babylonier passiert das Schlimmste, was das Volk sich hätte vorstellen können. Ihr Tempel, das Haus Gottes, wird zerstört. Und sie fragen sich, sind wir jetzt ganz von Gott verlassen? Ist es jetzt endgültig vorbei? Haben wir jetzt nicht alles verloren und sogar unseren Gott verloren? Die Beschreibung dieser Zeit gehört zu dem Schrecklichsten, was wir in der Bibel lesen, was die Menschen damals erlebt haben bei dieser Eroberung. Und doch sieht Gott dahinter, hinter diesem Schrecklichen, hinter dieser Erfahrung, ein gutes Ende für sein Volk. Es ist eine Sache, sein Leben zu verlieren. Aber es ist etwas unvergleichlich viel Tragischeres, das ewige Leben zu verlieren. Und offenbar ist Gott bereit, für dieses Ziel vieles in Kauf zu nehmen. Auch manches Leid zuzulassen, in das wir geraten können. Und so schenkt er seinem Volk gerade in diesem schrecklichen Moment eine wunderbare, hoffnungsvolle Botschaft. Und sie ist uns in einer der seltsamsten, wirklich wunderlichsten und schrägsten Visionen der ganzen Bibel überliefert. Ich kann das jetzt hier nur im Kurzen zusammenfassen, aber ich lade euch ein, lest das mal selbst in Ruhe durch. Hesekiel, der Prophet Hesekiel, das Kapitel 1 und dann vor allem auch das Kapitel 10. In dieser Vision von Hesekiel begegnen uns Engelwesen. Und diese Engelwesen werden mit allen möglichen Attributen beschrieben. Sie haben 6 Flügel, jeder Engel. Ich fasse hier nur kurz zusammen, was in Hesekiel Kapitel 1 und im Hesekiel Kapitel 10 beschrieben wird. Diese Engel haben 6 Flügel. An den Flügeln sind Augen. Die Engel haben, je nachdem, 4 verschiedene Gesichter. Diese Gesichter sind unterschiedliche Tiere und nur eines von den 4 Gesichtern jeweils ist ein Menschengesicht. Die Engel haben zusätzlich oder statt 2 von diesen Flügeln auch menschliche Hände, mit denen sie etwas tun können. Sie haben auch Füße, aber gleichzeitig stehen sie oder sind irgendwie verbunden mit Rädern. Also sie sind irgendwie in einer Art Konstruktion, Räder in Rädern, und an manchen Stellen wird sogar beschrieben, die Räder selbst haben auch noch Augen. Also ihr seht schon, das ist etwas speziell. Und dann werden einige Dinge erwähnt, die einem vielleicht komisch vorkommen, in denen aber eine tiefe Bedeutung steckt. Zum Beispiel haben wir diese Aussage, dass die Engel sich nicht umdrehen müssen, wenn sie sich in verschiedenen Richtungen bewegen. Sie brauchen sich also, wenn sie an einen anderen Ort gehen, nicht ihre Richtung zu verändern. Sie können immer in die Richtung von einem ihrer Angesichter gehen. Und durch diese vielen Augen können diese Engel auch alles sehen, was geschieht. Diese vier mächtigen Wesen, die sie als Köpfe oder als Gesichter tragen, waren die mächtigsten Wesen im babylonischen Reich. Löwe, Adler, Stier, Mensch. Im babylonischen Reich wurden diese Gestalten als Götter angebetet. Aber hier in dieser Vision erfahren wir, das sind nur Geschöpfe Gottes. Sie sind seine Boten, sie sind seine Diener, wenn auch vielleicht jene mit einem besonders hohen Rang. Aber das wichtigste Detail in dieser ganzen Vision ist das folgende, wie mir scheint. Über diesen Gestalten, über diesen vier himmlischen Wesen ist etwas wie eine Kristallkuppel und darauf der Thron Gottes. Und wenn die Engel sich bewegen, bewegt sich der Thron Gottes mit ihnen. Oder vielleicht umgekehrt, dorthin, wohin der Thron sich bewegt, bewegen sich auch die Engel. Das wirkt vielleicht ein bisschen seltsam auf uns alles, aber eigentlich ist es ein ganz starkes Bild. Der Thron Gottes ist beweglich. Gott kann mit seiner Herrschaft, kann mit seiner Gegenwart an jeden Ort, in jede Zeit, in jede Gesellschaft, in jede Kultur hineinkommen. Im Buch Daniel wird dieser Wagen ganz buchstäblich als Thronwagen beschrieben. Das ist also, diese Engel und diese Räder und all das mit dem Thron ist wie ein Thronwagen, auf dem Gott sich bewegen kann. Und das ist das Bild, das Hesekiel dem Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft mitgibt. Er sagt, ihr seid nicht verlassen, euer Gott ist nicht in Jerusalem zurückgeblieben, euer Gott begleitet euch nach Babylon. Er ist auch dort bei euch. Das ist eine Revolution. Sie haben Gott nicht verloren, auch wenn sie verschleppt wurden. Er ist immer noch mit ihnen. Und was für sie wie eine Offenbarung gewesen sein muss, ist doch eigentlich nur eine Rückkehr zu dem ursprünglichen Zustand. Sie kehren wieder zu dem zurück, wie es am Anfang war, wo Gott das Volk durch die Wüste begleitet hat. Er war mit ihnen. Sein Volk war beweglich. Sie konnten ihm immer nachfolgen, wohin auch immer er ging. Und jetzt zeigte er, dass er bereit war, auch sie zu begleiten, sogar nach Babylon, an diesen fremden Ort, in diese fremde Kultur. Und ich glaube, dieses Bild kann eine tiefe Ermutigung für uns heute sein, für jeden von uns, wenn wir uns dieses Bewusstsein von unserem Gott und seinem Thron mitnehmen. Wir haben ein Fundament für unser Leben in unserem Herrn Jesus Christus gefunden. Doch dieses Fundament ist beweglich. Wir sind aufgerufen, Jesus nachzufolgen, beweglich zu sein. Wir sprechen ja immer davon, wir sind Adventbewegung. Aber sind wir das wirklich noch? Und wir sprechen davon, wir sind Nachfolger. Aber tun wir das wirklich? Oder manches Mal haben wir es uns vielleicht allzu sehr bequem gemacht. Was mich an diesem Bild von dem Thron Gottes auf Rädern, der von den Engeln getragen wird und überall hin gelangen kann, besonders bewegt, ist eben diese Tatsache. Gott ist in der Lage, in jede Kultur, in jede Zeit, in alle Umstände hinein zu sprechen, zu herrschen. So wie Gott seinem Volk damals nach Babylon gefolgt ist, ist er auch bereit, uns zu begleiten. Er begleitet uns in das 21. Jahrhundert. Er begleitet uns in eine Zeit der sozialen Netzwerke, von künstlicher Intelligenz und Robotern, die unsere Arbeit übernehmen. Gott begleitet uns auch in eine Zeit, in diese Zeit der Umbrüche und Unsicherheiten, der Kriege und Konflikte. Gott begleitet uns in diese Zeit. Er begleitet uns in eine Zeit der Veränderung. Und er hat auch heute eine Botschaft für uns. Eine Botschaft für das 21. Jahrhundert. Sind wir bereit, auch heute seine Botschaft zu hören? Sind wir bereit, auch heute ihm überall dorthin zu folgen, wohin er uns führt? Ich glaube, das sollten wir. Denn in gewisser Weise gewöhnen wir uns dann schon einmal daran, wie es auch in Ewigkeit sein wird. Die Bibel spricht von dem himmlischen Jerusalem, von unserer himmlischen Heimat, die wir besiedeln werden, wenn Jesus wiederkommt, zu der er uns nimmt. Und auch dieses himmlische Jerusalem ist beweglich. Wir verbringen die ersten 1000 Jahre irgendwo im Himmel, während die Erde wüst und leer ist. Dann wird das himmlische Jerusalem mit Gott und uns allen auf die Erde herabkommen, wo Gott uns eine neue Heimat schenkt. Und dann? Danach? Wir wissen es nicht. Doch wenn unsere Geschichte mit Gott so weitergeht, wie sie begonnen hat, dann wird Gott uns auch weiter in neue Zeitalter, in neue Erfahrungen, an neue Orte begleiten. In eine Ewigkeit, die von Bewegung und Wachstum und Herrlichkeit und Schönheit geprägt ist. Eine Ewigkeit, in der wir unserem Erlöser und Gott, dem herrlichen Herrscher Jesus Christus, nachfolgen werden, wo immer er uns hinführt. Und so lade ich euch und uns alle ein, dass wir heute schon damit beginnen, unsere Herzen zu öffnen für seine Stimme und unsere Augen offen zu halten, wenn sich die Wolkensäule erhebt und Gott uns ruft, ihm nachzufolgen in das Neue. Der Abendmahlstisch, der vor uns bereitsteht, darf uns an das erinnern. Jesus Christus hat gesagt, er wird das nächste Mal von dem Kelch trinken und von diesem Brot essen beim Hochzeitsmahl des Lammes im himmlischen Jerusalem. Und so darf ich euch einladen, dass wir heute an diesem Abendmahl teilnehmen und dass wir uns heute auf diese Zukunft besinnen, die vor uns liegt. Amen.